NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. November 1976. Der Todestag des französischen Schauspielers Jean Gabin.
Meine Lebensphilosophie ist sehr simpel. Ich weiß, dass man auf der Erde nicht weise ist. Man kennt weder den Tag noch die Stunde seines Endes. Nun ja, man muss versuchen, alles von der positiven Seite zu sehen. Es ist manchmal schwer. Man muss sich nämlich zusammennehmen, sonst wird man verbittert. Und das Einzige, was man tun kann, ist so ruhig wie möglich ins Jenseits zu segeln.
On sait pas quand on disparaîtra. Alors il faut essayer de passer le cap tranquillement.
Sagt der französische Schauspieler Jean Gabin, sein Sohn Matthias Moncorger.
Alors disait à maman, il disait de toute façon tu me balanceras par-dessus bord.
Papa pflegte zu Mama zu sagen, ich will im Meer bestattet werden. Ich will bei meinen Freunden sein, meinen wahren Freunden.
Il dit non, mais moi je veux aller en mer, je veux retrouver mes copains, les vrais.
Gabin wollte wie ein Seemann im Meer bestattet werden. Dazu gab es keine Erlaubnis. Sein Leichnam wurde im engsten Familienkreis verbrannt. Die Urne brachte man auf ein Patrouillenboot der französischen Marine. 15 Kilometer vor der bretonischen Atlantikküste wurde seine Asche ins Meer geschüttet. Jean Gabin kam 1904 zur Welt. Der kleine Junge wuchs in einem ärmlichen Viertel von Paris auf. Er war der jüngste von 6 Geschwistern. Damals hieß er Jean-Alexis Moncorger.
Ich zog früh am Morgen los und kam manchmal erst vor Einbruch der Nacht zurück. Ich war ein regelrechter kleiner Taugenichts, dem die Schule immer wie ein Gefängnis vorkam, aus dem zu fliehen für mich absolut lebensnotwendig war.
Seine Eltern arbeiteten als Varieté-Künstler. Für Jean war es ein Idiotenberuf. Mit jungen Jahren verdiente er sein schmales Einkommen als Maurer und Hilfsarbeiter. Seine Eltern überredeten ihn aber, auf der Bühne aufzutreten.
Ich spielte das, was ich den Letzten von hinten links nannte. Mit anderen Worten, ich spazierte vage durch die Kulissen, ohne etwas sagen oder tun zu müssen.
Er entwickelte sich, begann zu tanzen und zu singen. Die damals gefeierte Chansonsängerin Miss Dunquette förderte ihn. Er sang im Moulin Rouge und begann das Bühnenleben zu schätzen. Rückblickend urteilte er:
Ich glaube, dass nur wenige Künstler wie ich durch Tritte in den Hintern zu ihrem Beruf gekommen sind. Aber so hat nun mal alles angefangen.
Mit 26 Jahren stand er zum ersten Mal vor einer Filmkamera. 7 Jahre später war er ein Star. In dem Film Pepe Le Moko im Dunkel von Algier spielt er einen Gangster, den die Frauen lieben.
Glauben Sie mir, jede Frau, die ihn sieht, verliebt sich in ihn. Sie vielleicht auch. Wenn er wollte, könnte er alle Frauen haben in der Kaspa. Er ist hier der Scheich der Scheiche.
Wieso der Scheich? Der Boss.
In den verschlungenen Gängen der Festungsanlage ist er vor der Polizei sicher. Er verliebt sich in eine Französin.
Kommst du wieder?
Ja, morgen.
Bestimmt?
Um dieselbe Zeit.
Hier?
Ja.
Du, ich mag dich sehr. Ist komisch. Ich habe das Gefühl, ich bin wieder in Paris. Du hast mich verzaubert und entführt.
Die Polizei ist raffiniert. Sie täuscht diese Frau.
Eine Sekunde.
Wieso?
Sie können sich den Weg zur Kaspar sparen.
Ich verstehe nicht.
Heute Nachmittag wurde Inspektor Meunier gezwungen, in Notwehr zu handeln.
Ja und?
Ja und, da hat er geschossen. Jetzt gibt es keinen Pepe Le Moko mehr. Leider.
Die verzweifelte Frau will mit einem Schiff nach Frankreich zurückkehren. Als Pepe davon erfährt, will er seine Liebe retten und die Kaspar verlassen.
Lasst mich in Ruhe! Schert euch alle zum Teufel! Ich gehe in die Stadt runter, wann es mir passt! Danach frage ich niemand! Ich bin ein freier Mensch, habt ihr kapiert? Und ihr kotzt mich alle an mit eurem Gequatsche. Alle! Ich gehe in die Stadt runter, wann ich will. Und zwar sofort. Sofort auf der Stelle.
Lass mich los!
Am Hafen wird er verhaftet. Ihm werden Handschellen angelegt. Als die Frau an Bord erscheint, ruft er ihren Namen. Durch das laute Horn des Dampfers kann sie ihn nicht hören. Als das Schiff ablegt, tötet er sich durch einen Messerstich. Pepe Le Moko wurde ein Kassenschlager. Gabars frühe Filme aus den 30er Jahren haben einen ähnlichen dramaturgischen Zuschnitt wie dieser Film. Es geht um Schuld, Hoffnung und Niederlage. Etwa in dem Film Hafen im Nebel, der ein Jahr später entstand. Gabar spielt einen Soldaten, einen Deserteur, der das Töten im Krieg verachtet.
Du schießt und dann stößt aber einen Schrei aus. Er greift sich an den Bauch und verzieht so komisch das Gesicht wie ein Kind, das zu viel gegessen hat. Und dann werden seine Hände rot und er fällt um. Man bleibt allein zurück und dann versteht man überhaupt nichts mehr. Die ganze Umgebung scheint zu versinken.
Auf seiner Flucht lernt er das schöne junge Mädchen Nelly kennen und schläft mit ihr.
Du bist schön.
Erinnerst du dich?
Woran?
An heute Nacht. Du hast mich geweckt und hast ganz zärtlich zu mir gesprochen. Du hast gesagt, dass du mich liebst.
Ich habe das gesagt? Mhm. Das ist doch nicht möglich, das hast du geträumt.
Oder du?
Ich? Mhm.
Du hast laut geträumt.
Und dann schlägt das Schicksal erbarmungslos zu. Nellys Vormund will sich an ihr vergehen.
Du findest mich widerlich, hä? Aber ich auch. Ich finde mich auch widerlich manchmal. Das kann mich aber nicht daran hindern zu leben. Es gibt sogar Augenblicke, da bin ich zufrieden, wenn du in meiner Nähe bist.
Nein, lassen Sie mich! Lassen Sie mich!
Selbst wenn du schreist, gefällst du mir. Du bist das Einzige, was ich liebe, Nelly.
Der Deserteur erscheint und rastet vor Wut aus.
Du verdienst es nicht zu leben. Du musst sterben. Du bist verfault.
Er erschlägt den Vormund. Als er auf die Straße tritt, wird er von einem kleinen Ganoven erschossen.
Jean! Jean! Jean!
Küss mich, Nelly. Schnell. Schnell, wir haben es eilig.
Er stirbt in den Armen seiner Geliebten. Jean Gabins Kinoleben in den 30er Jahren ist ein einziges, langes, traurig schönes Sterben. Er verkörperte einfache Männer mit einem schwierigen Charakter. Sie sind zwiespältig und liebenswert, zornig und einfühlsam. Harte Männer mit weichem Kern. Schreckliche Erlebnisse trieben sie zu den furchtbarsten Taten. Er spielte tragische Helden, zum Sterben verurteilt. Das Publikum liebte ihn dafür. Und Gabar war klug genug, um zu wissen, mit wem er dreht.
Alles hängt von dem Regisseur ab. Ich habe mich immer nach den Regisseuren gerichtet. Bei Renoir oder Duvivier fühlte ich mich wohl. Oft musste ich ein Jahr warten, bis sie frei waren. Ich lehnte 2 oder 3 Angebote ab. Als ich anfing, La Grande Illusion zu drehen, hatte ich noch 6.000 Francs auf meinem Konto. Und dabei hätte ich die Chance gehabt, pro Jahr 1 Million zu verdienen. Mein Ziel war es, Filme zu machen, die mir gefielen.
Gabar wurde zu einem Mythos im französischen Film. Kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs lernte er eine Frau kennen.
Ich bin Jean Gabin zum ersten Mal im Jahre 1938 begegnet. Es war in Paris, bei einem Abendessen mit vielen anderen Künstlern. Ich muss gestehen, dass er mich gar nicht sonderlich begeistert hat, damals. Wir unterhielten uns und fanden uns sympathisch. Und das war es auch schon. Ich habe ihn erst 1941 wieder getroffen, als er nach Amerika kam.
Es war Marlene Dietrich.
Jean und ich sahen uns oft. Und so kamen wir uns näher. Auf den ersten Blick schienen wir nichts Gemeinsames zu haben. Es brauchte das Exil, damit ich unter der etwas rauen Schale des Vorstädters eine leidenschaftliche und empfindsame Seele entdecken durfte.
Es begann eine Liebe in Zeiten des Krieges. Gabars amerikanische Filme floppten.
Ich war ganz krank bei dem Gedanken, mein Leben in den USA beschließen zu müssen, wenn die Deutschen den Krieg gewinnen. Von da an war mir klar, dass ich die Hände nicht in den Schoß legen und weiterhin vor einer Kamera gut bezahlte Grimassen schneiden durfte, während sich die anderen abmurksen lassen, damit ich eines Tages in mein Kaff zurückkehren kann.
Gabar ging zur französischen Marine. Marlene Dietrich brachte ihn bis zum Hafen. Sein Schiff begleitete Öltanker über den Atlantik und geriet unter feindlichen Beschuss.
Komischerweise musste ich mitten in dem Gemetzel an einen Film mit Humphrey Bogart denken, den ich kurz vor dem Ablegen in Norfolk gesehen hatte. Darin gab es eine ähnliche Szene, wie ich sie jetzt in Wirklichkeit erlebte. Bogart war großartig in seiner Arroganz und seinem Phlegma. Selbst unter heftigstem Beschuss blieb er seelenruhig, nicht ein Hauch von Angst. Ich dagegen zitterte. Mein Käppi zappelte ganz allein auf meinem Kopf, so sehr klapperte ich mit meinen Zähnen. Ich sagte immer wieder vor mich hin, was für ein Idiot, dieser Bogart, den möchte ich hier gern mal sehen. Was der an meiner Stelle wohl für ein Gesicht machen würde, dieses Arschloch.
Gabar bildete Rekruten in Nordafrika aus, wo Marlene ihn besuchte. Er war Panzerkommandant und kehrte hochdekoriert in sein Heimatland zurück. Marlene schrieb ihm einen Brief.
Wenn du lieb zu mir bist, werde ich für den Rest meines Lebens bei dir bleiben, verheiratet oder nicht, ganz wie du willst. Aber wenn du ein Kind willst, sollten wir lieber heiraten. Ich bringe alles Mögliche mit, Kleidung für ein ganzes Regiment und Winterschuhe. Liebst du mich noch, mein Engel?
Sie lebten in Paris, aber es kam zu Spannungen zwischen ihnen, weil Marlene nicht gerade monogam lebte. Gemeinsam drehten sie den Film Martin Roumaniac. Am letzten Drehtag wurde ein Foto gemacht mit der gesamten Crew. Dabei war der spätere Regisseur Claude Pinoton.
Il y avait ce moment un peu émouvant de fin de film qui était en ajoutant déjà.
Also damals, nach Drehende, das war schon ein besonderer Moment. Die Trennung der beiden lag in der Luft. Sie sehen das ja auf diesem Foto. Normal wäre gewesen, dass sie nebeneinander stehen, umgeben vom ganzen Team. Aber da ist ein Abstand zwischen ihnen. Das spürten wir auch.
Der Dietrich-Biograf Stephen Beck.
In Paris hielt sich auch General James Gavin auf. Und Marlenes Verhältnis mit ihm war anscheinend auch in Paris bekannt. Aufgrund dieser Affäre, denke ich, begriff Jean Gabin, dass Marlene nicht eine Frau für nur einen Mann war. Und dies war nicht die Beziehung, die er fortsetzen wollte. Vor diesem Hintergrund warf er sie endgültig hinaus.
Nach zwei geschiedenen Ehen Gabins scheiterte seine Liebe zu Marlene Dietrich. Ihr Film wurde ein Flop, Gabins Tochter Florence.
Niemand wollte mehr einen Film mit Gabin finanzieren. Er war einfach nicht mehr angesagt. Das hat ihn hart getroffen. Ich glaube, dass er von da an eine innere Umkehr vollzogen hat.
Donc il a été choqué. Je pense que à partir de cette époque-là,
er musste emotionale Enttäuschungen durchmachen mit Marlene Dietrich. Dann eine Enttäuschung in Bezug auf seinen Beruf.
1970 sagte der Schauspieler rückblickend:
Das war eine schwarze Zeit für mich, meine schwarze Periode. Als ich Frankreich verließ, war ich 37, auf dem Höhepunkt meines Ruhms. Als ich zurückkam, war mein Haar ganz weiß geworden. Damit konnte ich natürlich nicht mehr meine früheren Rollen spielen.
Gabar kämpfte sich zurück in die erste Liga. Er spielte nun nicht mehr den scheiternden Helden, sondern Anwälte, Bankiers, Industrielle und Politiker. In Kriminalfilmen wurde er zu einer Ikone.
Kommissar Maigret, Kriminalpolizei. Ich müsste Ihnen ein paar Fragen stellen.
Dreimal spielte er Maigret. Als Gangster verlieh er seinen Figuren oft einen Anstrich großbürgerlicher Noblesse. Gabar wurde immer menschenscheuer. Er zog sich aufs Land zurück und züchtete Rennpferde. Mit 70 Jahren, 2 Jahre vor seinem Tod, nahm er eine Schallplatte auf, die eine Bilanz seines Lebens sein soll. Im Alter erkennt man, dass man nichts weiß über das Leben, die Liebe, das Geld und die Rosen. Man weiß nie, was hinter den Dingen ist.
Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais, mais ça je le sais.
Im Zeitzeichen erinnerte Detlef Wulke an Jean Gabin, der am 15. November 1976 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.
Wissen, was die Welt bewegt.